Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von SMÜTECH, dem Podcast von Schulze IT-Schulung und Dienstleistungen. Im Web www.schulze-graben.de, Telefon 08232 50 31 303.
Servus, Mahlzeit, habe die Ehre und heute wieder herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom SMÜTECH. Wieder mal zu einer T-Folge und es gibt sie nicht, aber eigentlich müsste man sagen, es ist eine U-Folge, nämlich eine Update-Folge. Denn diese Folge gab's schon mal, das ist allerdings schon eine ganze Weile her, ganz genau gesagt schon über 2 Jahre. Und in dieser Zeit hat sich viel getan und deswegen muss man dieses Thema auch noch einmal neu beleuchten.
Ja, welches Thema denn jetzt schon wieder, Gott, die 5, was verzeiht uns da wieder für einen Scheißtrick der Schulze, hä?
Ja, genau. Welches Thema, nämlich das, das wir vor 2 Jahren uns schon mal angeguckt haben, nämlich keine Paketverluste mehr beim Spielen und Konferenzen. Das war damals ein großes Thema, das wir uns angeguckt haben im Sommer 2021. Und ich möchte es mir heute nochmal genauer mit euch anschauen. Nicht nur, weil ich ein bisschen was dazu gelernt habe, sondern auch, weil sich die Fritzboxen, mit denen wir uns damals befasst haben, weiterentwickelt haben. Und dadurch sich nicht zuletzt auch die ganze Thematik ein bisschen vereinfacht hat. Klären wir nochmal erst kurz, was sind Paketverluste? Ja. Datenverkehr im Internet funktioniert eigentlich ganz einfach. Stellt euch vor, im Internet laufen lauter kleine Postboten hin und her. Ja. Das heißt, ihr öffnet jetzt euren Outlook und checkt eure E-Mails. Das heißt, in dem Moment läuft erstmal ein Postbote ins Internet. Ja, das Ganze jetzt vollkommen vereinfacht. Einfach erklärt, guckt, ist da was da für diesen Outlook, für den Herrn sowieso, für die Frau sowieso und dann muss der aber wieder zurücklaufen, wenn der zu schwach ist, ein anderer, um dem Outlook dann auch mitzuteilen, pass mal auf, ich habe hier was für dich, ja, eine neue E-Mail. Und so läuft das eigentlich ein ständiges Hin und Her. Und wenn man das jetzt mal ein bisschen weiter denkt und sich überlegt, was für Riesendatenmengen wir teilweise durchs Internet schieben, dann haben wir ganz schnell das Problem, dass diese Postboten auf dem Weg hin und zurück auch mal schnell übereinander fallen, dass da mal einer unterwegs umfällt oder sich einfach mal irgendwo ein Schlagloch in der Straße auftut und der verschwindet. Und was haben wir dann? Einen Paketverlust. Ganz genau. Das heißt im Endeffekt, wenn jetzt sowas vorkommt, ja, und so ein Postbote verloren geht oder vielleicht auch einfach nicht rechtzeitig ankommt, ja, bevor der Empfänger sagt, jetzt mag ich aber die Haustür nicht mehr offen lassen, jetzt machen wir hier wieder zu, dann entsteht ein Paketverlust. Und Paketverluste sind echt ein Problem heute im Internet, zumal die gar nicht mehr so viel beim Anbieter entstehen. Früher war das relativ einfach. Da hatte man zu Hause relativ überschaubare Netzwerke. Ne? Man hatte meistens ein Modem, also ganz früher, man hatte ein Modem, das war an der Telefondose angeschlossen und das Modem war entweder extern und dann irgendwie an den PC geklemmt. Da war das Thema Paketverluste eher ein Thema der Leitungen und da konnten wir als Anwender gar nicht groß selber rangehen. Dann später kamen die ersten DSL-Anschlüsse, da war das auch noch meistens ein Problem der Leitung, weil derjenige, der die Leitung sozusagen bereitstellte, eigentlich auch zu 90% für die Verluste, die auf dieser Leitung entstanden, verantwortlich war, weil das einfach ganz häufig mal passieren konnte, dass da irgendwo irgendwas einfach verloren ging. Und heute haben wir die Situation, dass die meisten Leute über sehr, sehr schnelle Leitungen verfügen und wir dadurch aber auch jetzt immer mehr Pakete auf den Weg bringen und immer mehr Pakete erhalten. Und jetzt sind wir tatsächlich an den Grenzen angekommen, wo ganz oft unsere heimischen Netzwerke einfach die Grenze, einfach den Flaschenhals darstellen. Und das ist schon interessant, weil man hat eigentlich so bis vor, ja, 5, 6 Jahren immer gepredigt uns, ja, nö, das ist ja überhaupt kein Problem, weil heimische Netzwerke, das ist ja vollkommen stressfrei. Ja. Die sind ja eh viel stärker als die eigentlichen Internetleitungen. Ja, ganz so schaut das inzwischen nicht mehr aus. Ich bringe jetzt mal ein Beispiel. Herr Müller hat mit seiner Frau eine DSL 16.000er Leitung. Ja, 16 Mbit. Die wohnen irgendwo in Planegg, das ist ein Vorort von München, ja, der aber super erschlossen ist. Das heißt, die könnten auch zwar noch keine Glasfaser, aber immerhin schon eine 250 Mbit DSL-Leitung haben. Ja, und der Herr Müller hat ein Smartphone und die Frau Müller hat einen Laptop. Die sind beide per WLAN angebunden. Sie haben dann noch ein Festnetztelefon, das ganz ab und zu mal benutzt wird. Das ist schnurlos. Ja, und das Ganze hängt am Speedport der Telekom oder am Fritz, an der Fritzbox von Mnet. Ja, die Frau und der Herr Müller werden jetzt eher selten Probleme mit Paketverlusten haben. Denn die machen einfach nichts, wo der Router oder auch ja, die Leitung vielleicht noch an die Grenzen kommt. Wenn sie jetzt sagen würden, okay, wir gucken Fernsehen, Herr Müller guckt Fernsehen und Frau Müller ja, hat gleichzeitig noch einen WhatsApp-Call übers Handy mit ihrem Sohn in Südamerika, dann könnte es bei einer 16-Mbit-Leitung langsam zu Engpässen kommen. Aber diese Engpässe wären dann tatsächlich leitungsseitig. So, das ist jetzt der Fall, wie es eigentlich früher immer war. Zu Hause haben wir meistens Gigabit-Systeme, das heißt im Endeffekt, ja, wir könnten eigentlich bis zu einem Gigabit an Paketen handeln, rauf und runter. Und jetzt kommt der große Unterschied, nämlich wenn wir tatsächlich jetzt die Situation haben, wir haben eine Leitung mit 100 Mbit, 200 Mbit, 500 Mbit und wir haben im Netzwerk einige Geräte. Ich sage jetzt mal der Klassiker, ne, wie man es so hat zu Hause. Man hat seine 10, 12 Geräte, man hat vielleicht 3, 4 Alexa-Geräte, man hat 1, 2 PCs, man hat 2 Smartphones, man hat noch einen Fernseher oder einen iMac, irgendwie so, ne? Und kommt dann so langsam an diese, sage ich mal, Marke 10, 12 Geräte. Dann vor allem, wenn man eine Leitung hat, die eben 100 Mbit oder vielleicht ein bisschen stärker ist, dann kommt schnell der Moment, wo man sagen muss, und da können dann auch Paketverluste auftreten. Wie merke ich denn jetzt eigentlich, ob ich überhaupt Paketverluste habe? Es ruckelt beim Streamen. Das ist eigentlich so der Klassiker. Ja? Und dann sind die Paketverluste auch gar nicht so wenig. Das muss man auch sagen. Oder nächstes Beispiel, was kann ganz schnell und ganz fix passieren? Ich habe das Problem, wenn ich Wi-Fi-Calling oder WLAN-Anrufe nutze. Mein Gegenüber versteht mich abgehackt. Ja, da kommt dann immer der Klassiker, was hast du gesagt? Kannst du das bitte nochmal sagen? Das ist einfach nervtötend. Bei WhatsApp-Calls tritt es seltener auf, kann aber auch passieren, weil da einfach andere Codecs verwendet werden, die mit größeren Netzwerkschwankungen klarkommen. Aber auch da kann es irgendwann vorkommen. Das sind so die Anwendungsgebiete, wo das auftreten kann. Natürlich ganz, ganz viel beim Spielen. Das kennen wir Blinden jetzt eher weniger. Aber wenn dann irgendwann der Partner oder die Partnerin sagt, ach du, spielen kann ich für heute vergessen, weil es leckt schon wieder die ganze Zeit. Ja, dann weiß ich eigentlich, okay, gut, wir reden am Ende des Tages über Paketverluste. Und da gibt's heute tatsächlich ein paar Sachen, die man machen kann und damit kriegt man das eigentlich meistens hausintern in den Griff. Habe ich dieses Problem an jedem Anschluss gleich? Es gibt jetzt ganz viele Fachleute, die sich hinstellen wollen und sagen, nein, Jockel, wenn man einen Glasfaseranschluss hat, dann wird es niemals passieren. Und denen möchte ich dann sagen, ich beweise euch das Gegenteil. Ich bin in München regelmäßig an einem Anschluss, das ist Glasfaser und ein Firmennetzwerk dahinter, aufgesplittet in zwei verschiedene Bereiche. Und ich kann euch versprechen, da habe ich ganz genauso das Problem der Paketverluste. Und es hängt teilweise einfach zusammen, weil ich so viel verschiedene Hardware im Spiel habe. Ich habe Handy-Hardware, ich habe PC-Hardware, ich habe irgendwelche Switches. Ich habe eine Fritzbox, die am Ende das Ganze ganz alleine vorne dran handeln soll und muss und kann und darf. Und dann kommt es oft genug vor, dass ich in der Kaffeeküche sitze und sehe, ach, mein Video hängt mal wieder. Und das WLAN-Signal wäre eigentlich noch ausreichend, aber ja, es klappt halt einfach nicht mit dem Senden und Empfangen aller Pakete. Was kann man da jetzt tun? Ich erkläre jetzt alles praktisch am Beispiel einer Fritzbox. Weil das einfach die verbreitetste Routerlösung ist, egal ob bei Kabel, DSL, Glasfaser. Wenn jemand einen anderen Router hat, dann wird es schwierig, weil da meistens nicht die Möglichkeit besteht, diese Einstellungen zu beeinflussen. Ich zeige bei der Gelegenheit auch gleich, wie man als Blinder die Fritzbox jetzt immer noch bedienen kann, obwohl sich ja eigentlich das Konzept geändert hat. Früher hatte man schöne Links, die man auch anklicken konnte. Das geht inzwischen nicht mehr. Man muss da einen kleinen Umweg gehen mit JAWS und NVDA, aber kein Problem. So, das heißt, ich mache hier meinen Google Chrome auf.
Verlasse Tabelle markiert, leer Adresse und Suchleiste Eingabefeld.
Gebe meine Adresse der Fritzbox ein. So, bei mir ist das über die IP-Adresse. Wenn ihr direkt an der Fritzbox operiert, könnt ihr auch einfach fritz.box eingeben. Mache Enter. So, werde nach meinem Kennwort gefragt. Das gebe ich hier ein. Und jetzt befinde ich mich auf meiner Fritzbox 6591 Kabel von Vodafone. So, hier muss ich mir jetzt erstmal anschauen. Also ich kriege jetzt hier Aussagen zur Kabelverbindung. Ihr seht hier gleich, wir haben hier einen... Wir haben hier einen Gigabit-Anschluss. Ich bin bei einem Energieverbrauch von 20%. Da kann ich auch ganz zufrieden sein. Ich habe hier das 7.57 drauf. Das sollte man auch haben, sonst wird es schwierig. So, das ist hier nicht interessant. Dann haben wir das Internet. Dann haben wir hier Kabel Deutschland. Genau, und das heißt hier im Endeffekt, da wird uns auch schon angesagt, ja, was wir hier haben an Verbindungsgeschwindigkeit und so weiter und so fort. Und damit ist es eigentlich auch eine saubere Sache. Wenn wir jetzt auf die entsprechenden Einstellungen wollen, dann müssen wir uns behelfen, indem wir erstmal auf den Link Hilfe und Info gehen bei der Fritzbox, weil wir eben die ursprünglichen Links nicht mehr anklicken können als Blinde. Dann kann man hier zum Beispiel mit Steuerung F mit der virtuellen Suche, kann man sich hier den, geben wir mal hier rein, Priorisierung, dann würde das auch besser funktionieren, also einfach Prio. Priorisierung. Das sind jetzt keine Links mehr, nichts mehr. Das ist jetzt nur noch blanker Text. Muss man einfach wissen, warum gehe ich jetzt mit euch auf die Priorisierung? Ganz einfach. Früher, als wir eben den Fall hatten, ne, dass die Familie Müller eben nur DSL 16.000 hatte, da war das ganz, ganz, ganz wichtig, dass eben man hier sagen konnte, okay, die IP-Telefonie zum Beispiel, die ist als Echtzeit priorisiert. Damit, wenn jemand telefoniert, ne, und ich habe nur einen Upstream von 384 Kilobit, und wenn jemand telefoniert, dann muss nur die Telefonie rausgehen, da darf nichts mehr anderes laufen, weil ansonsten ist das Telefonat nicht möglich. Heute sieht es ein bisschen anders aus, denn heute brauche ich ja einen Mix. Das heißt, ich muss gucken, dass kein Datenstrom, kein Fluss irgendeine Hardware-Grenze sprengt. Das kann mir auch passieren, zum Beispiel bei meinen Endgeräten. Ja. Wenn ich ein Endgerät habe, das einfach die Last nicht aushält und die Fritzbox sagt aber, ja, nö, also wir schieben jetzt hier mit 1 Gigabit durch, das gibt das Netzwerk her und das Endgerät sagt, das kann ich aber nicht. Dann habe ich genau wieder das Problem, ne? Der Briefträger fällt irgendwo hinten runter und das Paket ist weg. Und dann kommt es eben genau wieder zu diesen Abbrüchen, zu diesen Paketverlusten oder zu diesem, was hast du gesagt, am Telefon. Und um das zu vermeiden, sollte man heute bei der Priorisierung darauf achten, dass eigentlich alles als Hintergrundanwendung priorisiert ist. Spinnt er jetzt ganz, der Jockel? Nein, tut er nicht. Denn wenn ich hier mal reinschaue und auf Priorisierung klicke, dann kommt als erstes, wenn ich mich hier durch die Überschriften bewege, Echtzeitanwendungen. Da hat man eben früher die Telefonie reingepackt. Da hat man eben früher reingepackt, wenn einer im Haus eben zum Beispiel mal Videos streamt. Ja, wenn ich aber heute 3-4 Leute habe, die gleichzeitig streamen über Smartphone oder Tablet, dann habe ich die Problematik, dann werden die alle 4 top priorisiert. Und da die meisten Endgeräte schon ihrer Verbindung wegen kein Gigabit durchschieben können in irgendeine Richtung, habe ich da eigentlich den Flaschenhals garantiert, der mir am Ende meine Leitung zu Fall bringt. Und ich beschwere mich beim Anbieter, wie scheiße mein Internet funktioniert, und eigentlich kann mein Anbieter da überhaupt nichts dafür. Wenn ich jetzt hingegen bei ausreichender Leitungskapazität, das ist immer die Voraussetzung, aber bei ausreichender Leitungskapazität alles als Hintergrundanwendungen definiere. Ich habe hier zum Beispiel, wenn ich mir runtergehe, die Überschriften. Habe ich hier meine verschiedenen Fritzboxen, die hinter der Hauptfritzbox hängen, oder eben meine Router. Also mein Bruder und ich, wir benutzen hier zum Beispiel Eero-Systeme. Unser Nachbar benutzt eine Fritzbox, die aber eben mit eigenem IP-Bereich hinter dem Hauptrouter sitzen. Dann habe ich die Internettelefonie. Und das ist einfach definiert. Da kann ich jetzt zum Beispiel auch solche Sachen wie Surfen und Mailen, da fällt dann auch das YouTube-Streaming zum Beispiel drunter, reinpacken. Dann habe ich nämlich schon mal den riesen Vorteil, ich habe keine Anwendungen, die an die Belastungsgrenzen meines Netzwerks gehen. Und damit kann ich dann eben auch schon mal sehr viel Lastspitzen vermeiden. So, das ist jetzt aber nur ein Teil, der schon ganz, ganz viel bringt. Ich bin da selber überhaupt nicht drauf gekommen, habe mich mit verschiedenen IT-Experten auch abgestimmt. Ich habe dir schon mal so ein Problem gehabt. Na? Und ja, das kann schon mal vorkommen. Naja, wenn ein Router irgendwo an seine Belastungsgrenzen kommt, so gedacht, naja, okay, gut, aber dafür sind ja jetzt die Netzwerke schon aufgespalten, sollte ja eigentlich kein Thema sein. Wir hatten das auch immer ganz, ganz schlimm, gerade jetzt eben beim Telefonieren. Ne? Es kommen einfach nicht alle Pakete klar beim Empfänger an. Und dann habe ich mir mal wirklich den Datenverkehr in der Fritzbox angeschaut. Als Blinder leider eine Katastrophe, geht nur mit sehender Hilfe. Muss man sich dann wirklich mal angucken, okay, was geht denn hier eigentlich raus und rein? Und dann habe ich schon gesehen, aha, es gibt natürlich Anwendungen, die immer priorisiert werden, weil man hatte zum Beispiel eben fürs Wi-Fi-Calling eine Echtzeitpriorisierung eingerichtet. Man hatte eben für Konferenzen über Teams eine Echtzeitpriorisierung eingerichtet. Und selbst wenn diese Anwendungen gar nicht die volle Last ziehen, sie könnten es ziehen, dann wird trotzdem alles andere gedrosselt und damit eigentlich der Datenfluss verfälscht. Wenn dann eben ein Gerät nicht mit dieser Last klarkommt, dann gibt's Salat, Murks, was auch immer. So, also habe ich damit schon mal sehr viel Verbesserung erreicht. Dann ist es aber immer noch so, wenn wir jetzt sehen, wir haben natürlich Geräte, die können, weil sie vielleicht an einem schlechten Punkt positioniert sind oder weil sie schlechte Hardware haben, vielleicht nur 100 oder 200 Mbit rauf und runter schicken. Vielleicht sogar aber nur 50 Mbit. Und das hat sich bei mir tatsächlich in der Praxis als Wert durchgesetzt. Und das schauen wir uns jetzt an, nämlich wenn es um die genauen Einstellungen der Paketbeschleunigung geht. Und dazu brauchen wir wieder unseren Link Hilfe. Hilfe und Info, gehen wir wieder drauf. Ich werde jetzt nicht erklären, wie man Netzwerkanwendungen priorisiert in der Fritzbox. Wie gesagt, wer das wissen möchte, kann sich das im Internet anschauen. Vielleicht machen wir dann auch mal eine Audioanleitung zur Fritzbox, wenn das gewünscht ist. So, wir gehen auf Hilfe und Infos, suchen uns dann wieder über die virtuelle Suche mit Steuerung F den Punkt Support und gehen hier rein. So, und das hat AVM wieder richtig schön gemacht. Da sind jetzt nämlich die ganzen Bereiche in Überschriften gegliedert. Das heißt, wenn wir oben anfangen mit der ersten Überschrift, dann sind wir hier beim Fritzbox Support, den brauchen wir nicht. Wir gehen nochmal weiter mit H. Serviceportal brauchen wir auch nicht. Supportdaten, die wollen wir nicht verschicken, das ist auch uninteressant. Ich habe jetzt hier eine Kabel-Fritzbox, da kommt jetzt natürlich zuerst mal die Doxy-Synchronisierung bei einer DSL-Fritzbox. Käme dann hier, ja, manuelle Begrenzung der Synkrate und so weiter. Das bedeutet einfach, wie der DSL-Anschluss synchronisiert wird. Das können wir aber, wenn wir die nachher geltenden globalen Einstellungen anpassen, eigentlich erstmal außen vor lassen. Weil hier muss man wirklich sagen, da gehen die Anbieter eigentlich auch keine Risiken ein. Also die gucken dann schon, dass auch nicht zu viel durchgelassen wird, weil die sagen, nee, sonst kriegt man da eher Schwierigkeiten mit den Kunden. So, das heißt, wenn wir jetzt hier runtergehen zur nächsten Überschrift, dann haben wir den Paketmitschnitt. Den können wir hier auch getrost ignorieren, denn wir wollen auch keine Paketmitschnitte versenden. Wären aber wichtig, um genau solche Paketverluste aufzudecken. So, dann kommt hier die Upstream-Optimierung und da wird es dann schon interessant. Hier können wir nämlich definieren, okay, in Senderichtung. Wie soll denn versendet werden? Sollen wir zum Beispiel immer 4, 5, 6 Datenströme gleichzeitig versenden? Und mit welcher Laufzeit sollen wir die versenden? Und das ist schon mal ein Stolperstein, wo viel schief gehen kann, denn manche Geräte packen es nicht. Manchmal, wenn 5, 6 Datenströme versendet werden, dann kann es uns passieren, aha, von dem wird die Hälfte verschluckt, von dem 10% und der kommt ganz an. Also ja, ihr seht schon, das ist so ein Stolperstein, da kann man schon mal ansetzen und deswegen kann man hier einen Haken setzen. Manuelle Daten eingeben. So, und dann haben wir als erstes den Tag Count. Das bedeutet eben, wie viele Datenströme gleichzeitig gesendet werden dürfen. Der steht hier bei mir auf 1. Und wenn wir runtergehen, Tag Period in Jiffies, das ist dann eben, wie lang darf dieses Senden dauern. Hier habe ich jetzt ein Jiffy, das heißt eine Millisekunde. Naja, Jockel, aber jetzt könnte das doch auch länger dauern, oder? Das wäre doch gar kein Problem. Ja und nein. Wenn es länger dauert, haben wir natürlich schon wieder die Gefahr, dass dieser Datenstrom abreißt. So verlieren wir zwar ein bisschen Performance, gewinnen aber richtig viel Stabilität. So, wenn wir weiter runtergehen, dann kommt Einstellungen übernehmen. Und das müssen wir hier immer bei jeder Einstellung, die wir verändert haben, anklicken. Sonst müssen wir hier nichts tun, nur immer die Einstellungen übernehmen. Ansonsten übernimmt er das nicht. Genau, dann kommt hier die Upstream for Wi-Fi Priorisierung. Eine Funktion, da haben wir echt lang drauf gewartet bei der Fritzbox. Ja, soll ich die jetzt aktivieren oder nicht? Das ist hier die große Frage. Wenn ich alles beherzige, was der Jockel sonst so gesagt hat, nämlich wenn ich zum Beispiel viele Netzwerkgeräte habe, sich alles als Hintergrundgerät priorisiert habe, wenn ich eben jetzt die entsprechenden Paketbegrenzungen vornehme, dann sollte ich das doch gar nicht müssen, oder? Richtig, dann muss ich diese Einstellung nicht setzen. Wenn ich aber den Klassiker habe, eben ich habe 2, 3 Geräte, einen 16 Mbit DSL-Anschluss, der vielleicht jetzt auch nicht ganz so performant ist, weil er nicht so tolle Latenzen hat, dann macht es auf jeden Fall Sinn, diese Einstellung zu aktivieren. Ansonsten nicht. Wenn man natürlich eben auch wirklich vor Wi-Fi, also sprich WLAN-Telefonie nutzt. So. Auch hier gibt es wieder Einstellungen übernehmen, man geht weiter runter. Energiesparoptionen kommen jetzt hier bei der Kabel-Fritzbox bitte immer deaktivieren. Sie bringen einfach nichts. Ja, jetzt hier zum Beispiel fürs Doxys-Modem. Ja, das ist toll, spart mir Strom, aber am Ende kostet es mich vor allem eins, nämlich Verbindungsstabilität. So. Dann kommen die Durchsatzmessungen. Das ist relativ uninteressant, weil hier könnte man dann zum Beispiel einen iPath-Client anschmeißen. Das ist aber heute nicht Teil unserer Übung. So, Paketbeschleunigung, das ist jetzt unser nächster Punkt und da wird es richtig interessant. Paketbeschleunigung aktiv. Der sollte auch immer aktiv sein. Damals haben wir noch gesagt, eben da war die Fritzbox noch nicht so weit. Wenn wir den deaktivieren, haben wir natürlich den Vorteil, dass erstmal unsere Verbindung wesentlich stabiler wird. AVM hat da nicht gepennt die letzten Jahre, sondern hat das Ganze wesentlich optimiert. Das heißt, wir können jetzt drunter die Optionen aktivieren, zum Beispiel Layer 2 Beschleunigung. Meine Fritzbox nimmt es leider beim Neustart immer wieder raus. Ich aktiviere es immer wieder. Was bedeutet Layer 2 Beschleunigung? Das bedeutet ganz einfach, dass auf der zweiten Netzwerkebene im Anbieternetz auch nochmal Kapazität genutzt wird. Ja, da muss man ein bisschen gucken, das klappt dann, wenn das sauber funktioniert. Wenn ich jetzt feststelle, okay, da wird meine Verbindung doch eher ein bisschen instabiler, dann kann ich diese Funktion auch rauslassen. So, wir gehen weiter runter. Die Hardware-Beschleunigung, die muss in jedem Fall aktiv sein, denn ansonsten könnten wir unsere heutigen Internetgeschwindigkeitsraten gar nicht durchschieben. Genau, dann haben wir den zweiten Ausfallschalter, das ist die Referenzbeschleunigung, die brauchen wir nicht, denn sonst würde die Fritzbox wieder anfangen zu rechnen, welche Anwendung wie viel braucht und dann wären wir da relativ schnell an der Lastgrenze unserer Fritzboxen, das wollen wir nicht. Paketbeschleunigung inaktiv, Ausfallschalter, das wollen wir auch nicht. Drunter kommt jetzt Paketprozessor inaktiv, das wollen wir auch nicht. Jetzt kommt eben das Ingress Shaping. Das bedeutet jetzt wirklich die Ingress Shaping Rate, das heißt im Endeffekt, okay, wie viel Datenpakete dürfen hin und her geschoben werden. Also im Endeffekt, wie viel Mbit oder Kilobit und das ist hier auch in Kilobit angegeben. Und ich habe hier 50.000 drin stehen, weil das sind eben diese 50 Mbit, was eigentlich fast alle Geräte verknusen können in jede Richtung. Und das ist auch das, was ich wirklich empfehle. Man wird ein bisschen Geschwindigkeit verlieren. Also ich habe es auch, wenn ich irgendwo jetzt zum Beispiel meine 700 Mbit normalerweise habe beim Speedtest, dann kann es mir gut passieren an der gleichen Stelle, wenn ich dann ein älteres iPhone zum Messen nehme nach dieser Einstellung, kriege ich nur noch 200, 300, 350 Mbit, weil da dann wirklich immer wieder gecheckt wird, okay, Gerät, hast du das schon? Hast du das schon? Aha, Router, ich habe das schon, ich habe das schon. Es wird einfach viel mehr kontrolliert, ob das Zeug richtig angekommen ist. Und das macht hier viel aus und gibt uns am Ende auch sehr viel Verbindungsqualität. So, dann kann ich hier auch wieder auf Einstellungen übernehmen. So, dann kommt hier Messung der Verbindungsqualität. Das ist für uns nicht interessant, das wäre eher zu Analysezwecken. Mesh-Topologie-Daten, das ist auch für uns hier nicht interessant. So, und dann kommt die Netzwerkschleifenerkennung und Verhinderung. Und das ist heute auch eine relativ wichtige Funktion. Gerade wenn Geräte multiple connected sind, dann sollte diese Funktion immer aktiv sein, die Netzwerkschleifenerkennung. So, und wenn wir jetzt nochmal runtergehen, dann Ethernet-Kompatibilität, ja. EEE, Energy Efficient Ethernet deaktivieren. Das muss man hier anhaken. Ich habe es auch gemacht. Eben, dass nicht die Fritzbox der Weisheit letzter Schluss ist und sagt, naja, okay, das ist jetzt aber nicht wirtschaftlich, hier mit voller Leistung zu senden, liebe Fritzbox, das kannst du gar nicht wissen bei mir im Netzwerk, weil im Endeffekt ich drei Router an dir angeschlossen habe, die ja intern wieder ihren Traffic ganz anders verteilen. Das bedeutet im Endeffekt, man muss hier ein bisschen abwägen, wenn ich natürlich Strom sparen will, dann kann ich diese Funktion Funktion deaktiviert lassen. Wenn ich jetzt aber sage, nee, mir ist wirklich Stabilität und ja, am Ende Leistung jetzt nicht in Form von Geschwindigkeit, sondern wirklich von Latenz, von Zuverlässigkeit extrem wichtig, dann sollte ich diese Funktion anhaken. Und dann natürlich wieder Einstellungen übernehmen. So, hier haben wir jetzt eine Einstellung, die in der Fritzbox schon lange vermisst wurde, nämlich RFC 4638 Support aktivieren. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass der Router wirklich guckt, okay, habe ich einen MTU-Wert über 1500, der unterstützt wird. Das heißt, MTU-Wert ist immer die maximale Transporteinheit. Das heißt, da geht es eben auch nochmal ganz viel um das Thema, ab wann muss ein Paket zerteilt werden. Und das macht Sinn, diese Automatik zu aktivieren, weil wir dann eben auch mit der Fritzbox ganz genau checken können, okay, was packt meine Leitung, was nicht. Früher hat man immer gesagt, naja, MTU ist alles. Nein, heute nicht mehr, aber es trägt zu vielem bei. Auch hier muss man dann wieder auf Einstellungen übernehmen und dann kann man hier auf Zurück und ist wieder auf seiner normalen Fritzbox-Oberfläche. Wenn ihr euch das zu Herzen nehmt, egal bei eurem Glasfaseranschluss, DSL oder auch Kabelanschluss, ihr werdet es merken, eure Leitung wird zuverlässiger. Sie wird im Endeffekt auch performanter, wo man es wirklich merkt, ist gerade auch beim Thema Alexa. Die greift viel schneller zu, die hört viel besser zu, auch beim Musiktitel wechseln, auch bei der Synchronisierung von Audioinhalten auf mehreren Lautsprechern. Da kommt es eben überall ganz, ganz viel auf diese Paketverluste an. Wenn ihr gute Erfahrungen mit dieser Folge und den darin enthaltenen Tipps macht, freuen wir uns natürlich immer über eine Bewertung oder auch über eine Mail mit euren Erfahrungen. Und ich sage bis zum nächsten Mal. Servus, verzeih, habe die Ehre, euer Jockel Schulze.
Das war eine neue Folge von SMÜTECH, dem Podcast von Schulze IT-Schulung und Dienstleistungen. Im Web www.schulze-graben.de, Telefon 08232 503130.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.